November 1943. Alexei, Boris und Taja waren gerade gegangen. Elsa räumte das Geschirr in die Küche und goss Wasser ins Spülbecken. Max redete mit Karl draußen im Garten. Es war schon lange dunkel. Elsa wusste nicht, was sie von der neuen Entwicklung halten sollte. Taja war eine sehr nette und hochgebildete Frau. Sie mochte die junge Ukrainerin. Doch was die Männer da am Nachmittag besprochen hatten, schien ihr doch etwas gefährlich zu sein. »Lasst uns eine antifaschistische Organisation aufbauen«, hatte Max gesagt und Boris und Alexei gebeten, in den Lagern, zu denen sie Zugang hatten, Zivilarbeiter und Kriegsgefangene für die Mitarbeit zu werben. Er selbst wollte sich mit seinen deutschen Genossen beraten. Auch von Flugblättern war die Rede gewesen. Karl war natürlich Feuer und Flamme. Am liebsten hätte er sofort ein Flugblatt entworfen. Er wollte sich endlich auch illegal betätigen, sah das Ganze vielleicht zu sehr als spannendes Spiel. Elsa wusste, dass daraus schnell blutiger Ernst werden könnte. Doch Einfluss hatte sie auf ihren Mann natürlich nicht. Er würde tun, was er für richtig und notwendig hielte. Hatte nicht auch seine Zielstrebigkeit und Furchtlosigkeit sie vor Jahren so fasziniert?
Vielen Dank, Cornelia Lotter. Das war jetzt ein kleiner Einblick in den Roman Schwarzer Mond. Und ich bin mit ihr jetzt im Gespräch. In Schwarzer Mond, da geht es ja um eine Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus, die auch in Leipzig angesiedelt ist, in einer Kleingartensiedlung genau gesagt, nahe den Meierschen Häusern vielleicht. Heute existiert der genaue Ort, glaube ich, nicht mehr. Die Widerstandsgruppe Internationales Antifaschistisches Komitee wird da verhandelt. Und es geht aber auch um die Geschichte von zwei Frauen, Elsa Hauke und Taisia Tonkonok, also ein auf wirklichen Menschen und Geschehnissen beruhender Roman. Wie bist du denn auf die Geschichte gekommen?
Also bereits bei der Recherche zu meinem Roman Schweigeort, in dem es noch stärker um das Thema Zwangsarbeiter geht, bin ich auf die Figur der Taisia Tonkonok gestoßen. Und zwar macht die oder organisiert die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in der Permoser Straße, die sich auf dem Gelände der ehemaligen Hugo und Alfred Schneider AG, die HASAG kurz abgekürzt, die auch in dem Roman eine Rolle spielt. Die organisiert also mehrmals im Jahr in verschiedenen Stadtteilen Leipzigs Rundgänge zu Stätten der Zwangsarbeit. Das heißt, da werden Betriebe gezeigt, in denen Zwangsarbeiter gearbeitet haben und auch Unterkünfte der Zwangsarbeiter. Und ich war da bei so einem Rundgang hier in Reutnitz, wo ich wohne, im Leipziger Osten. Und unsere Führerin, die Iris Deetsch, die hat dann mal erwähnt, dass eine junge ukrainische Dolmetscherin in der Firma Karl Krause gearbeitet hat und dort das Interesse des Geschäftsführers Karl Rieger erweckt hat. Also kurz gesagt, der war irgendwie scharf auf sie. Und da hat das bei mir natürlich sofort Klick gemacht, weil das sind natürlich solche Geschichten, die mich interessieren. Und da habe ich dann sofort angefangen zu recherchieren.
Ja, interessante Geschichte, auf die man da stoßen kann. Und ja, wie ist es denn mit der Erforschung solcher Geschehnisse? Wie gut ist die Geschichte dieser Menschen, die du da drin beschreibst, erforscht? Und gibt es vielleicht noch Angehörige, die du befragen konntest? Oder gibt es, wie gesagt, viel Material in den Archiven? Oder ja, bist du da vorgegangen?
Also das Quellenmaterial in diesem Fall war eigentlich gar nicht so schlecht. Der Lixer, der Karl Hauke, hat ja bis 2016 noch gelebt und da auch einen ausführlichen Erlebnisbericht mal geschrieben, verfasst, schreiben lassen und hat auch eine bestimmt zweistündige Videodokumentation machen lassen, die ich mir in der Gedenkstätte für Zwangsarbeit ansehen konnte. Da hat er also live sozusagen aus seinem Leben, aus der damaligen Zeit natürlich in erster Linie erzählt. Das war das eine. Dann konnte ich auf Artikel in DDR-Zeitungen zurückgreifen, zum Beispiel anlässlich der Einweihung des Denkmals für Rumjantsev, Tonkonok und Losinski in Grünau. 1960 war das. Und dann hat der Enkel von Rumjantsev Leipzig mal 2015 besucht und sich auch dort mit dem Karl Hauge getroffen, der ja dann noch gelebt hat. Und dann gibt es natürlich einige wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema, zum Beispiel eine von Marco Brödel über den Widerstand und die Zwangsarbeit in der DDR-Geschichtspolitik. Also da geht es in erster Linie auch um die Geschichtsschreibung. Oder die von Carsten Vogt, der sich intensiv mit den verschiedenen Widerstandsgruppen in Leipzig beschäftigt hat. Dann gibt es sogar ein Theaterstück, auf das ich gestoßen bin, von einer DDR-Autorin, Elfriede Brüning heißt die, mit dem Titel Hochverrat und dem Untertitel Chronik einer Familie im Zweiten Weltkrieg. Und da geht es also explizit um die Geschehnisse, die ich auch in meinem Roman verarbeitet habe. Und eine Bekannte von mir, die im VVN aktiv ist, im Verein der Verfolgung des Naziregimes, die hat mir dann noch weiteres Material gegeben und auch den Kontakt hergestellt zur zweiten Frau von diesem Lixer, also von Karl Hauke. Und mit der habe ich dann telefoniert. Da sie aber den Vater vom Karl, also den Max, und dessen erste Frau, glaube ich, auch gar nicht mehr gekannt hat persönlich, konnte sie mir jetzt nur so aus den Erzählungen des damals 13- bis 15-jährigen Karl was weitergeben. Also da ging es dann vor allem um so örtliche Gegebenheiten in dem Garten und in der Laube. Also ich will dann immer alles ganz genau wissen. Also gab es da fließendes Wasser, gab es Strom, welcher Ofen stand da drin, wie viele Räume waren das und so weiter. Und da kommen dann so interessante Kleinigkeiten aufs Tapet, dass zum Beispiel der Max Eierkisten gesammelt hat. Die Eier gab es damals in stabilen Holzkisten, so etwa 50 Zentimeter lang waren die. Und die hat er dann verwandt für die Verkleidung des Dachgeschosses. Also das war so ein kleiner Dachaufbau, wo sie auch drunter geschlafen haben. Und das sieht man auf einem Foto von der Laube, was ich gefunden habe, also nur dieses eine einzige, sieht man das auch ganz gut, diese Bretter, die da praktisch oben angenagelt sind sozusagen. Also von daher gab es da eigentlich schon genug Material.
Ich glaube, mein Garten ist auch so gedämmt. Ja, das ist ganz interessant, dass es doch Material aus verschiedenen Perspektiven gibt. Und ja, was natürlich meistens nicht dabei ist, natürlich die Gedanken der Romanfiguren, die müssen dann wahrscheinlich von der Autorin doch entwickelt werden.
Irgendwas muss ich ja auch zu tun haben. Und das ist dann natürlich die Herausforderung bei jedem Roman, der auf realen Begebenheiten und Personen beruht, was ich ausgesprochen gern mache, weil ich einfach faul bin. Und wenn ich schon was weiß und was habe, dann muss ich mir nichts ausdenken. Aber in der Regel ist es halt so, dass ich die Gedanken und Gefühle der Person eben nicht vor mir liegen habe. Da muss ich dann ran und muss arbeiten und muss die so glaubwürdig gestalten, dass das auch einfach dann ein stimmiges Bild ergibt hinterher.
Ja, Gedanken sind ja auch was ganz Interessantes. Wie wichtig war es dir, mit Elsa und mit Taisia Frauen in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen? Ich meine, die haben ja auch historisch da eine Rolle gespielt. War das für dich wichtig?
Das war für mich ganz ausschlaggebend sogar, weil ich meine, ich bin ein DDR-sozialisiertes Wesen und die Geschichte des kommunistischen Widerstands ist uns natürlich quasi mit der Muttermilch eingeflößt worden. Und ich kann mich eigentlich nur an Männer erinnern, die da eine Rolle gespielt haben. Und ich war dann ganz erstaunt, als ich in diesen wissenschaftlichen Arbeiten zum Beispiel gelesen habe, dass tatsächlich 24% der Widerständler hier in Leipzig Frauen gewesen sind. Und diese Frauen, die eben oft die Ehefrauen waren von den Widerständlern, haben halt viele gedacht, wahrscheinlich die kochen halt Kaffee, wenn die Männer sich über diese wichtigen Dinge unterhalten. Aber dass die Frauen auch als Kuriere tätig waren, dass sie bei der Flugblattherstellung und Verteilung mitgeholfen haben, dass sie genau denselben Risiko sich ausgesetzt haben wie die Männer. Daran denken viele eben nicht. Und meiner Meinung nach kommen die Frauen generell in der Geschichtsschreibung zu diesem Thema speziell tatsächlich viel zu wenig vor. Und das wollte ich halt ein Stück weit relativieren.
Was sich ja vielleicht auch an den Leipziger Straßennamen bemerkbar macht. Denn
zum Beispiel, ja, genau.
Georg Schumann, es gibt ja sehr viele Leipziger Straßen, die nach Antifaschisten benannt sind.
Genau.
Da wäre vielleicht auch noch Nachholbedarf.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, du verwendest im Roman auch Verhörprotokollausschnitte der Gestapo, ich glaube authentische. Vor was für ein erzählerisches Problem stellen einen denn solche realen Dokumente? Also beim Lesen fragt man sich da immer, was da nun fehlt, was vielleicht zwischen den Zeilen dieser Protokolle noch geschehen ist und ja, wie das ist natürlich was besonders stark Wirksames, auch so historische Protokolle. Wie ging es dir damit mit diesen Dokumenten?
Ja, also erstmal war ich sehr, sehr froh, dass mir die Anne Friebel von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit, die dann wusste, dass ich für den zweiten Roman eben auch bei ihr recherchiere oder im Zentrum, schrieb sie mir dann irgendwann mal eine Mail, da existieren Gestapo-Verhörprotokolle unter dem und dem Zeichen, die wollten wir sowieso schon mal lange anfordern und wäre das was für dich? Und da bin ich natürlich sofort drauf angesprungen, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte, ehrlich gesagt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und habe die dann angefordert, leider Gottes dauerte das dann durch Corona bedingt bestimmt ein halbes Jahr oder noch länger, bis ich diese Protokolle dann vorliegen hatte. Und Problem war das für mich jetzt eigentlich nicht, weil die Protokolle ja letztlich für sich stehen. Für mich bestand die Herausforderung bloß darin, sie einigermaßen passend zwischen den fiktiven Erzähltexten zu platzieren. Das war jetzt manchmal nicht so ganz einfach, aber ich hoffe, dass es doch irgendwie passt. Und das, was du angesprochen hast, mit dem, was da fehlt, das ist mir ganz genauso gegangen, weil es fehlt ja zum Beispiel, es fehlt die Frage, es fehlen Zwischenfragen, es fehlen Hinweise auf angewendete Folter, also alles das, was man zum Beispiel in manchen Spielfilmen zu diesem Thema sieht. Und die Protokolle, die haben ja eine fast nüchterne Erzählhaltung. Oft genug kommt es mir fast vor, als ob derjenige sich selbst darstellen will irgendwie. Manche äußern Vermutungen, nach denen sicherlich kein Verhörer gefragt hat. Und manchmal liest sich das eher wie Berichte an einen wohlgesonnenen Gesprächspartner, dass da auf der anderen Seite des Tisches Folterknechte oder deren Befehlsgeber saßen. Das wird beim Lesen dieser Seiten oft nicht klar. Also man vergisst total die Bedingungen, unter denen diese Texte entstanden sind, oder man gerät in die Gefahr, das zu vergessen. Einige wenige Bemerkungen weisen dann aber dann doch auf Folter hin, wenn dann zum Beispiel am Anfang steht, nach wiederholten Leugnen erneut vorgeführt oder so, oder bei dem Protokoll von Alexei Ruschitzki steht dann, dass er verschärft unter Verhör genommen wurde und dass er ansonsten ein äußerst verstockter Bolschewik sei. Schließlich haben die Vernehmer sogar aufgrund seines Verhaltens weitere Vernehmungen für sinnlos erachtet. Also das hat es auch gegeben. Ja. Und manche der Verhörten, die kamen erst nach und nach mit der Wahrheit oder mit wichtigen Informationen oder mit der Nennung von Gesinnungsgenossen heraus. Und manche legten schon beim ersten Verhör alle Karten auf den Tisch. Also da kann man, wenn man sich da intensiver ein bisschen damit befasst und auch zwischen den Zeilen zu lesen vermag, schon einiges rausfinden, auch über diese einzelnen Personen.
Ja, auf jeden Fall auch ein ganz interessantes Thema. Das ist vor kurzem, glaube ich, auch ein Buch von Udo Grashoff rausgekommen über Verrat im kommunistischen Widerstand und über das, was dann in Verhören oder so dann vielleicht verraten wurde und was die Nazis dann damit angefangen haben. Das ist ein ganz interessantes
Thema. Das kenne ich nicht, aber das ist ein Thema oder ein Topos, sage ich mal, der so zur antifaschistischen Geschichtsschreibung der DDR gehört hat, nämlich, dass natürlich keiner der inhaftierten Genossen nicht mal unter der Folter irgendeinen seiner Gesinnungsgenossen verraten hat. De facto war es aber so, dass die Gestapo altgediente Kommunisten, die teilweise im Konzentrationslager gesessen sind, als Spitzel angeworben haben, teilweise mit Bedrohung der Familie. Und nur durch die ist es letztendlich gelungen, diese Widerstandsgruppen auszuheben. Und das hört natürlich niemand dann gern im Nachhinein, wenn es dann darum geht, die Geschichte teilweise umzuschreiben oder zu verschönen oder einfach andere Prioritäten zu setzen.
Ja, so ein differenziertes Bild davon ist vielleicht ganz wichtig, was uns auch so ein bisschen auf das Thema hinweist, wie mit der Geschichte eben in der DDR umgegangen wurde. Und da hatte ich so das Gefühl, dass da doch ganz schöne Leerstellen noch auch gewesen sind, obwohl du jetzt auch viele Dokumente aufgezählt hast, die dann doch zu DDR-Zeiten schon entstanden sind und doch eben auch was über diese Geschichte erzählt haben.
Ein weiterer Punkt, also den Punkt kann man noch weiter ausführen, weil da gibt es noch andere interessante Hinweise oder Dinge. Zum Beispiel, dass dieser kommunistische Widerstand so sehr betont wurde, gern auch in Zusammenarbeit mit den sowjetischen Genossen, lag natürlich daran, dass an dieser unverbrüchlichen, wie das bezeichnet wurde, fürchterliches Wort, finde ich, Freundschaft zwischen, also deutsch-sowjetischen Freundschaft, ganz einfach. Und der Widerstand, der von Seiten der Sozialdemokraten, Christen oder einfach Humanisten geleistet wurde, der war da noch zweitrangig. Und deshalb kommen diese Gruppen auch in der DDR-Geschichtsschreibung fast nicht vor. Also man könnte da vielleicht auch von angepasster Geschichtsschreibung sprechen. Und ja, und was anderes, was mir im Rahmen einer Recherche zu einem Roman zum Thema Euthanasie begegnet ist, war das, oder ich sag mal anders, ein anderes Märchen, was oft erzählt wurde, ist ja, dass die DDR der einzige deutsche Staat war, der die Entnazifizierung wirklich konsequent und bis zum Schluss und hundertprozentig betrieben hat. De facto war das ja auch nicht so. Sicher, in der BRD war das alles noch viel schlimmer, aber auch in der DDR mussten ja Posten in Verwaltung, Justiz und Polizei besetzt werden und natürlich auch in der medizinischen Versorgung. Da wurden ja dringend Ärzte gebraucht. Ärzte, die eben auch teilweise an Euthanasieverbrechen beteiligt waren. Und das habe ich eben im Zuge dieser Recherchen zu meinem Roman Birkensommer rausgefunden. Es gab da sogar Ermittlungen, gleich nach Kriegsende gab es die, und in den 60er Jahren wurde dann eine Stasi-Akte angelegt. Und da wurde das alles nochmal ganz genau untersucht, diese ganzen Untersuchungsprotokolle auch, die damals im Zuge der Prozesse auch untersucht wurden. Und da wurde zum Beispiel eine verdiente Ärztin des Volkes, die Rosemarie Albrecht, die an der Uni Jena eine makellose akademische Karriere hingelegt hat, wurde da drin erwähnt. Es wurde ja also eindeutig nachgewiesen, dass sie an Euthanasieverbrechen in Stadtroda beteiligt war, und genauso wie der Chefarzt der Uni-Kinderklinik, der Yusuf Ibrahim in Jena, der hat auch zahlreiche Ehren erfahren, obwohl er eben auch bekanntermaßen an der Kindereuthanasie beteiligt war. Und was passierte dann letztendlich mit dieser Stasi-Akte im Jahr 1967? Sie wurde dann unter Verschluss gebracht und mit einem Sperrvermerk versehen, weil es eben einfach nicht sein konnte und nicht opportun war, diese verdienten Ärzte des Volkes jetzt mit solchen Verbrechen in Verbindung zu bringen. Das ging einfach nicht. Und das ist schon was mich da sehr empört hat auch, und was ich sehr erstaunlich fand. Und die andere Seite waren ja dann zum Beispiel auch nach Kriegsende diese Speziallager der sowjetischen Besatzungszone, in denen bekanntermaßen natürlich auch neben Nazis auch viele Unschuldige einsaßen. Da hatte ich sogar in meiner eigenen Familie so einen Fall.
Ja, ist auf jeden Fall wichtig, da vielleicht nochmal ein genaueres Bild in der Gegenwart zu zeichnen. Es ist halt schade, dass viele Zeitzeugen, die das wirklich miterlebt haben, schon vielleicht gestorben sind und wir jetzt ja doch auch so einen zeitlichen Abstand haben dazu. Und ja, ich bin trotzdem ganz froh, dass du da so viele Personen auch mit reingebracht hast. Fritz Gietzelt zum Beispiel. Ich habe mal in der Fritz Gietzelt-Schule gearbeitet, kurze Zeit.
Ach was.
Wusste aber gar nicht so richtig, wer das eigentlich ist. Mhm, und ist doch schön, wenn sich das so mit Leben füllt, diese Namen, die man von den Straßen oder den Schulbezeichnungen kennt.
Ja.
Und dann hat man plötzlich ein Bild dazu von den Personen. Mhm. Das ist schön an dem Roman. Ja, am Mittwoch liest du nun im Stadtteilladen in Kleinschocher und ja, haben für dich die Orte auch eine besondere Rolle gespielt? Also bist du auch sozusagen dahin gegangen, wo dieser Kleingarten dann vielleicht mal gewesen ist oder wo die Orte gewesen sind? Eben du hast diese Fabrik, wo die Taisia gearbeitet hat, erwähnt. Waren die Orte dann für dich auch besonders wichtig, die nachzurecherchieren?
Das ist für mich mal sehr wichtig. Also nächste Woche fahre ich zum Beispiel wieder nach Torgau, das zweite Mal, weil mein neuer Roman um diesen geschlossenen Jugendwerkhof dort geht und um das Wehrmachtgefängnis. Und für mich sind Orte immer ganz, ganz wichtig. Also wenn es irgendwie geht, fahre ich dahin und atme das Flair des Ortes sozusagen ein, weil mich das einfach inspiriert und weil da so viele Kleinigkeiten sind, die ich dann im Roman verarbeiten kann. Und hier in diesem Fall, gut, die Laube, die existiert ja nur nicht mehr, aber ich war in der Gegend und da sind ja jetzt heute Plattenbauten weitestgehend. Das Haus, in dem die Taya anscheinend gewohnt hat, das existiert. Ich war sogar im Treppenhaus, habe mir von der Bewohnerin ausschließen lassen, damit ich mal sehe, wie das Treppenhaus dort aussah. Und dieses ehemalige Karl Krause, diese Fabrik, die dann später zu DDR-Zeiten Polygraph hieß, die wird ja jetzt zur Eigentumswohnung umgebaut. Also es ist eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren geplant, aber die Investoren, die haben sich dann immer irgendwie doch wieder zurückgezogen. Aber jetzt geht's anscheinend wirklich los und voran. Und die liegt sowieso auf einem meiner Lieblingsspazierwege, nämlich den in Stinzer Park hinter. Und dort in diesem Park, was ich vorher aber natürlich auch nicht wusste, bevor ich das nicht recherchiert habe, haben sich die Genossen oft getroffen, um Flugblätter auszutauschen und zu übergeben, um die dann eben in den Lagern der Zwangsarbeiter zu verteilen. Und die ehemalige HASAG, die Hubert und Alfred Schneider AG, da stehen ja noch viele Gebäude heute dort in der Permoser Straße, wo eben auch das kleine Pförtnerhäuschen, was allerdings später erst gebaut worden ist, wo heute diese Gedenkstätte für Zwangsarbeit drin ist. Aber so diese großen Gebäude, die sind alle noch zu sehen und auch belegt mit Instituten und so weiter. Und die Riebeckstraße 63, die in diesem Roman jetzt nur eine Nebenrolle spielt, nämlich der Rumjantsev und der Losinski, die sind dort nach ihrer Flucht aus Taucha hingegangen, weil dort das Arbeitsamt für die Zwangsarbeiter beheimatet war und haben sich dort unter falschen Namen gemeldet und wollten eine neue Arbeit, also in Leipzig, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie dort näher am Geschehen waren, weil das von Taucha einfach immer viel zu weit gewesen ist, um da in die Laube zu Hauges zu fahren. Und das hat auch alles geklappt. Die haben dann bei der HASAG eine Stelle vermittelt gekriegt. Und diese in der Riebeckstraße passierte aber natürlich noch mehr. Also die ganzen Zwangsarbeiter, die kamen da gleich nach ihrer Ankunft hin und wurden registriert und dann auf die einzelnen Arbeitsstätten verteilt. Sogar die alte Desinfektionsanstalt in der Daudestraße ist noch zu sehen, und ich bin seit 2 Jahren ungefähr mit einem Initiativkreis dabei, diesen Ort Riebeckstraße 63 mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, weil das wirklich ein wichtiger Ort ist, unserer Meinung nach, und wir forschen da viel, auch in Archiven und so weiter, und da wird einiges passieren in der nächsten Zeit. Oder der Lene-Vogt-Park zum Beispiel, das wissen viele auch nicht, dass da der Eilenburger Bahnhof gewesen ist und dass an diesem Bahnhof die ganzen Transporte mit Zwangsarbeiter aus dem Osten angekommen sind und auch Transporte in die Vernichtungslager, unter anderem nach Auschwitz, dann mit Zwangsarbeitern, die eben nicht mehr konnten, oder Juden oder anderen missliebigen Personen, die sind dann auch von dort, vom Eilenburger Bahnhof, weggegangen. Und heute stehen noch 3 Restgebäude, sag ich jetzt mal, dort und rotten vor sich hin, aber niemand weiß eigentlich, oder viele wissen nicht, was das mal früher war und was das für eine Bedeutung hatte. Das finde ich generell schade.
Wünschst du dir da mehr Aufklärung über die Geschichte,
auf jeden Fall,
und Bedeutung von solchen, ja, Orten wie der Riebeckstraße?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist wahrscheinlich ja auch andererseits über die ganze Stadt verteilt, gibt es natürlich so viele Orte, die damals in der Zwangsarbeit eine Rolle gespielt haben. Mhm. Aber das schließt sich ja nicht aus, trotzdem Gedenktafeln anzubringen oder ein Gedenken oder ein Bewusstsein für die Geschichte zu ermöglichen. Ja. Ja, jetzt vielleicht nochmal zur morgigen Lesung. Vielleicht können wir noch Ort und Zeit der Lesung durchsagen. Und du kannst vielleicht auch nochmal deine Internetseite durchsagen. Da kann man dann vielleicht nochmal nach den anderen Büchern von dir schauen.
Ja, also die Lesung, die findet statt in der Pörstener Straße 9. Das ist ein kleiner Stadtteilladen. Eingeladen wurde ich vom Lixer e.V. Also ich war ganz erstaunt, dass es tatsächlich so einen Verein gibt mit dem Namen eines meiner Romanfiguren. Das wusste ich, als ich es schrieb, nämlich nicht. Also ich bin da relativ mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen, und beginnt um 20 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn dann hinterher auch eine Diskussion zustande käme. Deswegen werde ich nur 30, 40 Minuten, denke ich mal, lesen und dann lieber hinterher noch Fragen beantworten. Und meine Website ist ganz einfach autorin-cornelia-lotter.de.